Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Echte Oberberger, die ja auch Rheinländer sind. Letzte Woche war nicht im Gottesdienst, ich war im Urlaub und da hat mir jemand gesagt, da hätte jemand behauptet, dass Oberberg wäre kein Rheinland. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich das gehört habe. Ja, bist du einmal nicht da und schon, ne? Das Oberberg ist sowas von Rheinland. Westfalen fängt da hinten an, wenn man da um die Kurve kommt auf die Westfalenhöhe. Ich weiß das denn, ich komme aus Westfalen. Und viele von euch fragen sich vielleicht, wie kann ein moderierender Finne, ein Hamburger Nordlicht, die Carola, ein westfälischer Siegerländer und ein predigender Westfale, der sogar das westfälische Dehnungs-E, also niemals Klesberg, immer Klasberg, im Namen hat, wie kann der echten Oberberger rheinische Weisheiten erklären? Ich sehe einige runzelnde Stirn. Leute, wir sind ja Wahlrheinländer. Und ich würde sagen, nach 15 Jahren, ich fühle mich so ein bisschen integriert. Der Esko, der ist ja nur Wahlgemeinde-Rheinländer. Du wohnst ja noch in Westfalen, aber das gilt auch. Nee, wo wohnst du? Ne? Ist das schon Rheinland? Du Belmecke, natürlich, klar. So das letzte Stück noch, aber so war es von Rheinland. Also ganz wichtig, ich denke, ihr könnt uns trauen. Aber ich habe gedacht, für den Fall, dass ihr uns nicht traut, lasse ich mal hier im O-Ton eine echte Rheinländerin zu Wort kommen. Und zwar Dagmonika. Können wir mal die Folie sehen? Und das Problem ist, ich habe mir das angeguckt und habe nichts verstanden von dem, was hier steht. Dat Monika Voss, das betreibt einen Webblog oder so ähnlich und kommt aus Düsseldorf. Jetzt ist Düsseldorf ja ein anderes Rheinland und jede Ecke hat ja auch nochmal ihren Dialekt. Aber die hat jetzt mal in diesem richtig rheinischen Düsseldorf was zum Thema von Nix Kütnix geschrieben. Und ich kann es nicht lesen. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es Leute hier, die sind des rheinischen Düsseldorfer Mundart mächtig und würden das mal vorlesen. Drei Folien. Ist ein bisschen schwierig, weil man den Text vorher noch nicht gelesen hat. Aber wer würde sich trauen? Wer kann es? Ja, darauf habe ich gehofft, Frank. Du bist ja Düsseldorfer ursprünglich. Ich komme mal vorbei. Lest uns das doch mal vor. Ich glaube, man kann es besser verstehen als lesen. Also ich habe es zumindest verstanden.
Ja, da muss ich natürlich erstmal gucken. So. Nee, das ist nichts aus dem sogenannten rheinischen Grundgesetz. Es ist sozusagen ein ganz toller Geheimtipp für Leute, die wo verheiratet sind und nicht, wenn es geht, auch bleiben wollen. Es gibt ja überall eine Hope von Schlauköpfen, die wo wissenschaftliche Studien machen, um vor Neues herauszufangen. Diesmal hat sich drüber in Britannien der London School of Economics, der Brassel angedonnen, über 3500 verheiratete Leute sich fies genau einmal mit den Cats zu bekicken. Was ist dabei rausgekommen? Nun passen sie uns ab. Wenn so eine Jutta hatte, jeden Tag zu Hus mit Ende hängen, gespäut hat, was das Kochen, Potze, Wäsche, Inkofe und ob der Benz oppasse anjeng, war die Scheidungsquote so jod wie null. Da kannst du mal kicken. So hätt also der Mann das Eheleverbrewa im Griff, wenn er mit Schmackes im Haushalt mitwulak gedäht. Löst er aber sie ärm Fröke allein mit Hus, Jade, Penz und Honk rümbrassele, muss er sich nicht wundere, wenn dann Entscheidung det eng vom Led ist. Wat können wir drus lehren? Willst du die Altargeschenk loswerden, also die Frau, für die Westfalen, lass ihm voll auf der Couch hocken. Willst du dem auch ewig behalten, dann däum Dreck jede Dach Kochlöffel und Potzlappe in der Hand.
Wahnsinn! Vielen Dank, Frank. Ich denke, wir haben ungefähr verstanden, worum es geht. Von nix küt nix. Wenn du verheiratet bist und dich als Mann, ja, da hat der Frank falsch interpretiert, dass ja, als Mann jeden Tag auf die Couch setzt und lässt deine Frau arbeiten, dann wird deine Ehe wahrscheinlich nicht lange halten. Denn du machst ja nichts, von nichts kommt nichts. Wenn du allerdings dich aktiv beteiligst, dann sinkt die Scheidungsquote auf null, hat die London School of Economics herausgefunden. Ja, jetzt habt ihr aber schon gesehen, wenn wir auf die erste Folie zurückklicken, bitte, dann schreibt die Monika, dat Monika, nennt sie sich, noch ein weiter, schreibt ja, nee, auf eins. Ja, davor noch? Ja, nee, dat ess nix aus dem sogenannte rheinische Grundgesetz. Da schreibt die aus dem Rheinland, hör mal, das kommt gar nicht aus dem Grundgesetz. Ich denke so, hä, was ist das denn jetzt, machen wir einen Fehler in der Gemeinde? Das stimmt. Dieser Spruch von nix küt nix, der ist nur in das rheinische Grundgesetz adoptiert worden. Denn eigentlich stammt er von Lucrez, genauer gesagt Titus Lucretius Carus, 99 bis 55 vor Christus, Folie 4. Und danach übernehme ich das Klicken. Da sehen wir den mal. Da ist er. Das Blöde ist, ich kann auch kein Latein. Ja, und deswegen wäre die Frage, gibt es Lateiner unter uns, die uns das mal auf Lateinisch hier, wer ist Latein, des Lateinischen mächtig? Das kann doch nicht sein. Wir sind doch hier so eine gebildete Gemeinde. Wer traut sich? Hier, würdest du es machen? Du wurdest genannt. Ja? Wow, Applaus hier für den Lateiner. Ja.
De nihilo quoniam fieri nihil posse videmus. Meist zitiert als de ex nihilo nihil fit oder nihil de ex nihilo fit.
Wahnsinn. Und was heißt das?
Es ist schon sehr lange her. Nihil heißt so viel wie nix und damit endet es auch schon fast. Videmus ist irgendwas mit Leben oder... Wir sehen, also schon lange her.
Okay, aber das Wort nix kommt ja immer vor. Man kann das nachlesen in Deum Rerum Natura 2, Seite 287. Ich habe es auch nochmal auf Deutsch, nächste Folie. Da sehen wir dann, wie es übersetzt wird. Kannst du noch einmal klicken, Rudi? Denn wir sehen, dass nichts von nichts entstehen kann. Meist zitiert, von nichts kommt nichts. Und deswegen ist dieser Spruch wahrscheinlich weltweit bekannt, weil er geht ja auf die Römer zurück. Ich wechsle mal eben das Mikro, ja? Ich habe mal geguckt, wie ist das in anderen Sprachen? Hochdeutsch, klar, von nichts kommt nichts. Englisch, you can't make something out of nothing. Französisch, rien ne sort de rien. Ach, jetzt brauche ich doch nochmal das Mikro. Finnisch, gibt's da was? Gibt's was im Finnischen zu dem Spruch?
Direkt übersetzt, jos et tee mitään, et saa mitään aikaiseksi.
Okay, also von nichts kommt. Arabisch. Habt ihr im Arabischen sowas Ähnliches? Ja, ja, klar. Gibt es da sowas wie von nichts kommt nichts? Gibt es das im Arabischen?
Bestimmt gibt es, aber jetzt weiß ich nicht, wie das...
Hat sich da nicht durchgesetzt. Ja, fällt dir nicht ein. Russisch. Wir haben noch Leute. Gibt es im Russischen? Ja, da vorne. Von nichts kommt nichts. Ist das ein geflügeltes Wort in Russland?
Ja. Без труда не вынешь рыбку из пруда.
Aha. Okay. Also wir können jetzt noch weitermachen. Ich weiß nicht, Tschechisch da hinten, ja, haben wir auch noch. Tschechisch, da habe ich ungefähr 5 Minuten gebraucht, um das Wort so zu schreiben. Mit diesem ganz viel SZ.
Also es gibt es nicht, aber wenn man das übersetzt, würde das so klingen. Zničeho není nic.
Dankeschön. Also, weil er auf die Römer zurückgeht, ein weltweit bekannter Spruch. Und der ist ja auch sowas von wahr. Das wissen wir ja sofort. Wir hören das und sagen, stimmt. Wir haben die Ehe, ne, wie die Monika, dat Monika, das schon gesagt hat. Wenn du nicht in deine Beziehung investierst, das gilt ja auch für Freundschaften, wenn du nicht in eine freundschaftliche Beziehung investierst, dann flacht die ab bis dahin, dass sie gar nicht mehr existiert, dass sie aufhört. Oder bei der Bildung, wir haben schon von dir gehört. Jeder Arbeitnehmer weiß, ich muss mich fortbilden. Jeder gute Arbeitgeber weiß, ich muss meine Leute auf Fortbildung schicken. Oder im musikalischen Bereich. Wenn du nicht übst, wirst du nie gut Klavier spielen können oder nie singen können. Oder wenn du Unternehmer bist oder eine Abteilung leitest. Du weißt, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich investieren, dann muss ich kreativ werden. Dann muss ich Ideen einsetzen, Geld in die Hand nehmen, Produkte entwickeln, Werbung schalten. Völlig logisch, denn sonst kommt nichts. Oder in der Natur. Wir kennen das, wenn du nicht säst, dann wirst du nicht ernten. Völlig logisch. Das gilt auch für den Rasen. Ich habe ja ein Haus gekauft hier in Klein-Wiedenest, das ist unser Haus. Und unten links war mitten in dem Grundstück so ein Gartenteich. Der war kaputt. Und immer wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich gedacht, das sieht aus, als hätte einer eine Bombe reingeschmissen. Der war so blöd platziert, fand ich. Und dann habe ich den Gartenteich weggemacht, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Jungs haben das gemacht. Und dann war das so eine ganz hässliche Fläche. Und ich hatte so insgeheim gehofft, na komm, da wächst ja so Gras drumherum. Vielleicht sieht der ja im halben Jahr so aus. Ne? Ja, Pustekuchen, so sieht's aus. Ja, das sind die Bilder von gestern. Natürlich ist da was, aber das ist kein Rasen, das ist Unkraut. Ne? Etwas ist ja irgendwie immer da. Ist das schön? Ne, ist nicht schön. Das stimmt einfach, von nichts kommt nichts. Wie ist das geistlich? Das ist ja das, was uns heute Morgen interessiert. Kann man diesen Spruch auf spirituelle oder aufs geistliche Leben anwenden? Ich glaube schon. Wenn du dich nicht mit den wichtigen Fragen beschäftigst, mit den Fragen, die jenseits dieses Lebens, jenseits deines Verstandes sind, wenn du da nichts machst, wenn du dich zum Beispiel nicht fragst, was kommt nach dem Tod? Was ist überhaupt Tod? Was ist mit dem Leid? Wo kommt das her? Wer ist der Verursacher? Was ist mit Liebe? Wie funktioniert das? Was ist richtig? Was ist Wahrheit? Was ist der Sinn des Lebens? Wenn du das alles beiseite schiebst, weil du sagst, oh, zu schwierige Fragen, boah, nee, jetzt nicht, ja, denke ich mal später drüber nach, dann passiert ja auch nichts. Dann wirst du keine Gotteserfahrung machen. Du wirst nichts erfahren, weil du nicht darüber nachdenkst, weil du dich damit nicht beschäftigst, du machst nichts. Der Komiker Dieter Nuhr, einer meiner Lieblingskomiker, der wurde vom ZDF gefragt, Herr Nuhr, glauben Sie an Gott? Und er sagt nur, ich glaube an den rheinischen Gottesbeweis. Der lautet, von nix küt nix. Irgendwoher muss ja alles kommen. Ja Mensch, dachte ich, ist ja Wahnsinn. Wir haben den rheinischen Gottesbeweis, ja, heute Morgen hier als Thema. Ist ja klar, woher soll die Erde kommen? Irgendwoher muss sie denn kommen? Aus dem Nix, wo nix ist? Aus einer komischen Ursuppe, die da vor sich hingewabert hat? Ja, und selbst wenn, woher kommt die Suppe? Und wer hat der Suppe gesagt, ey, du sollst jetzt wabern? Und wer hat den Atomen in der Suppe gesagt, hört mal Jungs, jetzt macht mal hier Leben? Ja? Ja, woher kommt, es braucht eine Information, damit was passiert, es braucht Energie, damit was entsteht. Und das bestätigt uns ja auch die Heilige Schrift. Gott ist der aus dem Nichts etwas entschaffen kann. Paulus sagt an einer Stelle, Gott ist der Einzige, oder er sagt, Gott ist der Tote lebendig machen kann und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Das ist der Hammer. Da habe ich gedacht, der Dieter Nuhr, der ist ganz schön schlau, habe ich gedacht. Allerdings, das macht er dann später im Interview deutlich, lässt er sich nicht auf den lebendigen christlichen Gott festlegen. Er sagt dann weiter über Gott, ob bärtig, männlich oder einfach nur wie eine kleine Qualle, ich weiß es wirklich nicht. Da geht er also den Schritt nicht mit. Das sehe ich natürlich anders. Ich glaube an den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Vaters unseres Herrn Jesus Christus, der alles gemacht hat, von dem alles kommt. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Was hat uns die Bibel zu diesem Thema von Nix küt Nix? Was sagt uns Gott in seinem Wort zu diesem Thema? Er sagt uns einmal, dass wir für unsere Rettung tatsächlich nichts tun können. Klingt jetzt ein bisschen paradox. Ich kann nichts für meine Rettung tun, aber wieso kann ich dann errettet werden? Denn er hat eine ganze Menge dafür getan. Gott hat seinen Sohn gesandt. Jesus hat sein Leben eingesetzt. Er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Er hat ein Opfer gebracht. Er hat alles gegeben. Und deswegen ist es möglich, die ganze Welt zu retten. Auch mich mit meiner großen Schuld. Von nichts küt nichts. Deswegen hat Gott Jesus geschickt. Oder nehmen wir mal Galater 6, Vers 7 und 8. Ein warnender Text. Gott sagt zu den Menschen über Paulus, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Also hier muss man um die Ecke denken, ja? Du sähst, du erntest, was du gesät hast, sähst das. Erntest du nichts, hast du wahrscheinlich auch nichts gesät. Sähst du nichts, erntest du wahrscheinlich nicht. Und Paulus macht deutlich, du kannst menschlich sehen, das ist im Grunde genommen aus Gottes Perspektive nichts. Und dann erntest du auch nichts. Du kannst aber auch auf Gottes Geist sehen. Und dann geht große Frucht aus. Machst du es nichts, kommt von nichts, nichts. Und dann nehmen wir mal den Philipperbrief, eine weitere Stelle. Das ist auch so ein ganz spannender Text. Elberfeld übersetzt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Gute Nachricht übersetzt ein bisschen anders. Und sagt, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Verbringen, so wie es ihm gefällt. Ich glaube, die Bibelstelle ist falsch angegeben. Aber es ist auf jeden Fall im Philipperbrief. Gott schenkt uns also die Kraft, an unserer eigenen Errettung mitzuarbeiten. Er fordert uns sogar dazu auf. Bleib dran, sei aktiv, lebe ein hingebungsvolles Christsein, denn von nichts küt nichts. Ich gebe dir die Kraft dazu, musst sie einsetzen. Und wer letzte Woche da war, bei dem Thema Et het no immer Jotje Jange, da gab es einen Aspekt in Stephans Predigt, wo auch nochmal deutlich wurde, Jesus legt das Fundament, er rettet uns, wir müssen nichts geben. Und jetzt können wir auf diesem Fundament aufbauen. Was wollen wir bauen? Stroh? Also nix, sagt Paulus. Oder Gold, Silber, Edelsteine? Errettet werden wir. Aber was baust du? Was machst du mit dem Fundament, was Jesus gelegt hat? Also wir merken, die Bibel sagt eine ganze Menge dazu. Er könnte in der Bibel stehen. Vielleicht war Paulus ja auch schon von Lukrez inspiriert. Der hat ja vor ihm gelebt. Ja, sodass das damals einfach auch schon klar war. Es gibt noch einen weiteren biblischen Aspekt, der die Weisheit quasi etwas, sag ich mal, einordnet, nochmal deutlicher macht. Das ist ein anderer Aspekt des Spruches. Wir wissen ja, etwas kommt immer. Ne, wie bei meiner Rasenfläche. Da irgendwas passiert, es ist halt dann eben nur Müll, Unkraut. Wir wissen, Gott, wir können sehen in unserem Leben. Wir können es menschlich tun, das bezeichnet die Bibel als nichts. Natürlich passiert da was. Wir leben, wir haben Fun, wir haben Spaß. Aber Gott sagt, es ist nichts wert aus meiner Sicht. Er beurteilt. Oder wir können geistlich sehen. Das ist was. Aber etwas kommt immer. Jesus macht das auch in Matthäus 6, Vers 25 deutlich. Er sagt erstmal, Leute, er weiß ja, wie wir ticken. Ja? Er sagt, Mensch, Leute, sorgt euch doch nicht um Essen und Trinken zum Leben und die Kleidung für den Körper. Der Witz ist ja, dass wir uns im westlichen Kontext darum sorgen. Wir haben ja alles. Ja? Und Kleidung, Mann, haben wir Kleidung im Schrank. Ich hatte heute Morgen wieder nichts anzuziehen. Unglaublich. Ja? Und dann sagt er, das Leben ist doch viel wichtiger als Nahrung. Viel wichtiger. Und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Das muss man sich als westlicher Mann und Frau, muss man sich das wirklich sagen lassen. Mensch, was machen wir da für einen Stress? Schaut euch die Vögel an. Und jetzt kommt's. Sie sehen nicht und ernten nicht. Ha? Das ist ja quasi nur Umkehrschluss der ganzen Geschichte. Die haben noch niemals Vorratsräume und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel wichtiger, viel mehr wert als diese Vögel. Und hier nordet uns Jesus ein und sagt, Leute, seht nicht am falschen Ende, geht nicht ins Materielle rein, sondern stattdessen, und jetzt kommt, weil da nichts entsteht oder da entsteht etwas, aber das ist nicht gut, und jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht. Und dann sagt er in Matthäus 6,33, viele kennen diesen Bibelvers auswendig, der heißt dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit oder nach guter Nachricht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Auch die Gerechtigkeit. Dann wird ja das andere, das wird dann alles dazukommen. Da brauchst du dich nicht mehr darum zu kümmern. Das macht Gott. Also hier geht es darum, richtig zu sehen. Richtig zu investieren. Nicht da, wo Motte und Rost zerfressen, wie es auch in diesem Abschnitt steht, sondern sich Schätze im Himmel zu sammeln. Denn wenn wir das nicht machen, dann kommt da nichts. Von nichts kommt nichts. Und ich möchte diesen Gedanken noch im weiteren Verlauf jetzt verstärken. Jesus erzählt mal die Geschichte vom anvertrauten Geld. Da ist so ein Typ, ein Unternehmer, der hat ein Unternehmen, der hat ganz viel Geld und der muss jetzt auf einer Dienstreise. Ich erzähle es mal so ein bisschen frei nach. Und dann holt er drei Verwalter zu sich und sagt, pass mal auf, während ich weg bin, übernehmt ihr hier den Job. Dem einen gibt er 500.000 Euro, dem anderen 300.000 Euro und dem anderen 100.000 Euro. Und er sagt, ich bin jetzt weg, handelt, bis ich wiederkomme, vermehrt das Geld, führt mein Unternehmen, legt los. Und der Typ ist auf Dienstreise und kommt eines Tages wieder und seine Verwalter treten an und müssen abrechnen. Und der Erste, unglaublich, der hat 100% Gewinn gemacht. Der hat seine 500.000 auf 1 Million gebracht. Eine wahnsinnige Leistung. Und der Verwalter sagt, ey, super, ja, du bist hier voll der Held, Belobigung, Gratifikation, alles. Ja. Der Zweite kommt an und sagt, du hast mir 300.000 gegeben, ich habe auch verdoppelt auf 600.000. Boah, ey, der Verwalter wieder, ist ja der Wahnsinn. Ja. Hammer, Belobigung, Gratifikation und so weiter. Und dann kommt der Letzte und sagt, du, immer, hast du deine 100.000 wieder. Ich wusste ja, du bist ein harter Herr, du erntest da, wo du nicht gesät hast, steht da tatsächlich in einer der verschiedenen Varianten des Gleichnisses im Neuen Testament. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe auf Nummer sicher, ich vergrab das Geld, ja, dann kann ja nichts passieren, du kommst wieder, hast du deine 100.000 wieder. Was hat der Verwalter gemacht? Der hat ihn gefeuert. Ja, der hat ihn rausgeworfen. Das ist der Hammer. Ja, denn er hat quasi nichts gemacht. Ne? Und natürlich, dann passiert auch nichts. Dann wird es nicht mehr. Und in dieser Geschichte steht dieser Verwalter ja für Jesus. Und es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Jesus erntet, was er nicht gesät hat. Das war ein Irrtum von dem Typen. Denn, das können wir auf unser geistliches Leben übertragen, Jesus hat in uns investiert. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat alles gegeben. Er hat seinen Heiligen Geist uns gegeben. Und jetzt verteilt er sogar noch Funde von den unterschiedlichen Begabungen her, von den unterschiedlichen Leistungsstärken her, die wir nun mal alle haben. Das ist ja nicht das Problem hier im Gleichnis. Jesus hat Anrecht auf die Ernte. Die Frage, die uns diese Geschichte stellt, bringen wir die Ernte ein oder verbuddeln wir alles? Und sagen, boah, ja, ne, ich bin gerettet, ja, jetzt kann ich Fernsehen gucken, ne, oder surfen oder in Urlaub fahren. Jesus kommt dann wieder und dann bin ich immer noch gerettet. Jesus hat natürlich ein Anrecht auf unser geistliches Leben. Das macht er zumindest in diesem Gleichnis deutlich, ganz unterschiedlich, ja. Ganz unterschiedlich begabt. Einige sind wahnsinnig leistungsstark, von denen fordert er auch mehr. Und einige können nur ganz wenig, ist überhaupt kein Problem. Das geht nicht darum, geht nicht um die Rolle hier, sondern es geht um die Einstellung. Wo liegt der Hauptunterschied zwischen den drei Typen? Ich glaube, der Hauptunterschied liegt in der Differenzierung zwischen bloßer Beteiligung und echter Hingabe. Der Typ mit dem einen Talent, der war auch irgendwie an dem Unternehmen beteiligt. Der hat da mitgearbeitet, der hat ja sogar eine Beteiligung da bekommen. Aber der war nicht hingegeben. Der war nicht committed, wie man so schön sagt. Die anderen zwei, die haben sich voll eingesetzt, die haben sich für ihren Herrn hingegeben. Und vielleicht kennt ihr folgenden etwas komischen Spruch. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen Beteiligung und Hingabe, so wie der zwischen Rührei mit Speck. Die Hühner sind daran nur beteiligt. Das Schwein hat sich hingegeben. Ja, Leute. Ja, die Hühner, die haben da so ein paar Eier vorbeigebracht, so, ne? Nichts passiert. Das Schwein, das hat sich hingegeben. Wie willst du deine Beziehung zu Jesus leben? Wie wollen wir unsere Beziehung zu Jesus leben? Wollen wir nur beteiligt sein? Ja? Wollen wir nur beteiligt sein? Möglichst nichts geben? Dann kommt auch nichts, denn von nichts kommt nichts. Oder wollen wir uns verpflichten? Wollen wir uns hingeben? Wollen wir unser Leben aufgeben? Wie Jesus es ja von uns verlangt, von seinen Nachfolgern. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, was für ein Anspruch. Ja? Kommst hier in den Gottesdienst, ja? Willst mal entspannen, rheinische Weisheit und dann so ein Anspruch. Ist ja der Wahnsinn. Wie soll ich das noch alles schaffen? Ich habe so viel zu tun. Ich komme selbst kaum klar. Ich kann nicht viel. Ich sage dagegen, ja und? Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Jesus ist mal wieder mit den Jüngern unterwegs. Predigt-Event. Ja? Über 5000 Leute anwesend. Ja? Jesus heilt. Jesus predigt. Atmosphäre. Event-Stimmung. Ja? Die Leute hängen an den, der Gottes Wort sagt, an dessen Lippen. Und es wird Abend. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die denken sich, Mensch, irgendwann soll es ja auch mal was zu essen geben. Da kommen so schon so Stimmen aus dem Volk. Ja, es wird dunkel. Und wie machen wir das eigentlich jetzt mit dem Essen? Und dann denken sie, ja, gehen wir mal zu Jesus. Ne? Der wird ja eine Lösung haben. Und beim Essen hört der Spaß auf, Leute. Ich habe mal eine Fiyuko geleitet. Fiyuko sind ja so 2000 Teilnehmer. Und da gibt es dann auch Mittagessen. Und ich weiß jetzt nicht mal, ich nenne jetzt mal eine Zahl. Wir hatten 1500 Leute, die essen wollen. Und nach 1350 Portionen war das Essen alle. 150 Leute standen noch in der Schlange. Bis dahin kannst du die beste Fiyuko aller Zeiten gemacht haben. Es können sich hunderte von Leuten bekehrt haben. Wahnsinnige Lobpreisatmosphäre. Die Stimmung kippt unmittelbar. Es gibt nichts zu essen mehr. Wir haben hier umsonst angestanden. Und auch wenn es nur 150 Leute sind, das ganze Event droht dir zu kippen. Beim Essen hört der Spaß auf. Ja? Zum Glück hatten wir Plan B. Wir hatten ja noch einen Kiosk. Da konnten wir das so ein bisschen abfangen. Und das merken die Jünger. Und die Jünger kommen zu Jesus und sagen, hey Jesus, was machen wir jetzt? Was ist mit dem Catering? Wie sieht's aus? Ja? Tja, und Jesus sagt, hör mal, gebt ihr ihnen zu essen. Da wäre ich zu gern bei gewesen. Ja? Wie jetzt? Jesus, hast du etwa den Catering-Service nicht bestellt oder was? Ja? Wie stellst du dir das vor hier? 5000 Leute, Männer und Frauen noch dazu und wir sollen ihnen zu essen geben. Ey, du bist ja gut drauf. Ja? Kannst du nochmal wiederholen? Ja? Ja, Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger antworten natürlich nicht so wie ich gerade, sondern die antworten ganz trocken. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Was sind deine fünf Brote und deine zwei Fische? Was ist dein Nix, dein ganz wenig, dein Etwas, aus dem Jesus was machen kann? Das passiert ja jetzt hier. Jesus betet. Die Jünger gehen los im Vertrauen. Die denken sich, ja, erste Reihe alle. Ja? Und dann wird's nicht alle. Im Gegenteil, alle werden satt. Und hinterher bleibt noch massenweise Essen über. Ein Wunder. Und das kann nur Gott, das kann nur Jesus. Jesus kann aus unserem Wasser, wo wir denken, Mensch, das ist doch nur Wasser, da kann der den besten, geläutertesten Wein machen. Ja? Jesus kann aus deinen fünf Broten und zwei Fischen das Beste machen. Aber nur, wenn du bereit bist, es ihm zu geben. Nur wenn ich bereit bin, es ihm zu geben. Denn von nichts kommt nichts. Aber das, was ich habe, und sei es noch so wenig, und manchmal ist es sogar nichts, wenn ich das Gott gebe, dann macht der, der Tote lebendig werden lassen kann und das Nichtseiende ins Dasein rufen kann, aus dem, was ich habe, ganz viel. Wo willst du loslegen? Wo willst du Not legen? Wo willst du dich verpflichten, dich hingeben? Als Nachfolger Jesu, im Büro, auf der Arbeit, Glaube am Montag, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in der Gesellschaft, im Internet, in deiner Gemeinde, deine Entscheidung, wo du dich einforderst. Und das ist die Aufforderung, die Frage von heute Morgen an jeden von uns, auch an mich. Ja, auch ich brauche immer wieder die Aufforderung. Fight, zieh durch. Ich brauche die Anfeuerung. Fight, zieh durch. Ja, committe dich, gib dich hin, sei nicht nur beteiligt, denn von nichts kommt nichts. Wer nichts investiert, für den wird Christ sein langweilig, fade, zum Abschalten, erlebnislos, erfahrungslos. Aber das muss ja nicht sein. Das darf gar nicht sein, das geht gar nicht. Und ich bin froh, echte Rheinländer, egal ob emigriert oder hier aufgewachsen, Oberberger oder Wahloberberger, egal ob aus Hamburg, aus Siegen, aus Unna, aus Finnland, aus Eritrea, aus Liberia, aus Sachsen. Deutsche und Römer wissen ja, von nichts kommt nichts. Und dieses Wissen ist Macht. Und der Heilige Geist ist die Kraft in uns, die diese Macht zu nutzen weiß. Sein Reich komme. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.